SRF 1. SRF 1 Forum.
Wenn wir zum Doktor gehen, weil uns etwas wehtut, dann erwartet mir, dass der Doktor etwas macht. Was aber, wenn der Arzt oder die Ärztin sagt, wir machen jetzt einmal nichts, wir warten ab. Es gibt Fälle, wo nichts machen der bessere Weg ist. Letzte Woche hat die grösste medizinische Fachgesellschaft der Schweiz eine Liste herausgegeben. Dort drauf sind 5 Behandlungen, die einem Patienten wenig nützen, die ihm vielleicht sogar schaden könnten. Eine schwarze Liste mit unnötigen Therapien. Drauf ist zum Beispiel Antibiotika geben bei Erkältungen, Lungenröntgen vor jeder OP oder in die Röhre geschickt werden bei Rückenweh. Es ist zum ersten Mal, dass in der Schweiz die Ärzte von gewissen Behandlungen öffentlich abraten. Schützen uns so schwarze Listen vor unnötigen Behandlungen? Wer in der Medizin weniger, öppe mehr? Über das diskutieren wir heute in dieser Stunde in der Sendung Forum hier bei SRF 1. Meine Kollegin Simon Hulliger hat 3 Gäste.
Bei mir sind 3 Leute, die sich im Gesundheitswesen bestens auskennen. Der Marc Junge, er ist Hausarzt und Mitglied der Geschäftsleitung des Hausärztennetz Sanacare. Herr Junge, wenn ihr einen Tag lang in der Praxis steht, was ihr jetzt heute gerade wieder gemacht habt, wie viele Patienten bekommt eine Behandlung von euch verschrieben, wo ihr eigentlich gar nicht so genau wisst, ob sie wirklich etwas bringt?
Ja, guten Abend miteinander. Das ist gar nicht so eine einfache Frage zum Einstieg. Ich denke, in der Medizin generell, aber in der Hausarztmedizin auch im Speziellen, gibt es einfach Situationen, wo man Entscheidungen fällen muss und in dem Sinne auch Therapien machen muss, die nicht immer eine wirkliche Evidenz haben. Wir haben ja auch die Chance, dass wir die Leute 2-3 Tage später sehen können. Aber das alles immer nur unter dem Siegel von, wenn man sicher ist, dass alles soweit in Ordnung ist und auch immer in Absprache mit dem Patienten.
Also keine Evidenz heisst, die eigentlich gar nicht wissenschaftlich belegt ist, dass es das bringt, was man sich erhofft.
Das ist richtig. Viel beruht auf Erfahrung, auf auch Situationen einschätzen zu können und die richtigen Schlüsse auch können ziehen. Und umgekehrt haben wir viele Gebiete, wo wir einiges wissen, wo wir gute Erfahrung haben und wo wir gute Leitplanken haben. Und auf eure Frage zurückzukommen, wie viel es jetzt heute gewesen wäre, das ist schwierig zu sagen, ist sicher ein kleiner Teil.
Ich begrüße ganz herzlich Erika Ziltener. Sie vertritt Patientinnen und Patienten, ist Präsidentin vom Dachverband der Schweizerischen Patientenstelle. Frau Ziltener, wie häufig hört ihr jetzt von Patientinnen und Patienten, dass sie euch sagen, ich habe eine Therapie verschrieben bekommen oder eine Behandlung und irgendwie hat das mir gar nichts genützt?
Wir hören, guten Abend miteinander. Wir hören das doch recht viel. Allerdings müssen wir unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es die Leistung oder die Behandlungen, wo man kann sagen, die nützen jetzt nichts oder die bringen nichts oder sie werden zum Beispiel wiederholt wie Röntgenbilder oder MRI oder so, die bereits schon mal gemacht worden sind. Und auf der anderen Seite erlebt man es doch recht häufig, dass man sieht, dass man viel zu schnell starke Behandlung gemacht hat. Also ich kann als Beispiel sagen, bei Operationen beispielsweise, bei Gelenksoperationen oder Kreuzband, vielleicht kommen wir ja dann noch darauf zurück. Oder was man jetzt auch sehr viel erlebt, ist, dass man so Eiseninfusionen gibt, also Kurzinfusionen, wo man eigentlich weiss und Studien auch belegen, das sollte man nicht machen. Das erleben wir und abgesehen davon, dass sie noch ein höheres Risiko haben für Patientinnen und Patienten, dann viel zu grosszügig, sage ich jetzt, mit Medikamenten. Also gerade bei betagten Menschen, dass man zum Beispiel Schlafmittel verschreibt und dann auch Langzeit. Also man tut es auch nicht regelmässig überprüfen. Und so haben wir doch recht viele Behandlungen, sage ich jetzt einmal, wo man Stufen müsste wie einführen, oder? Und nicht gerade von Anfang an, gerade zum Beispiel eben gerade operieren, oder?
Gerade Trigo. Ich würde gerne die Sachen, die ihr angesprochen habt, die können wir sicher im Verlauf dieser Sendung noch etwas vertiefen, noch etwas genauer anschauen und fragen, ja, wann ist denn überhaupt eben etwas zu viel? Ich würde gerne auch ganz herzlich noch den Peter Meyer-Abt begrüßen. Er ist der Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Die Akademie die beschäftigt sich zum Beispiel auch mit der Frage, woher geht es mit der Medizin? Wie sieht die Zukunft aus von der Medizin? Wie soll sie sich entwickeln? Und ihr habt eben auch eine so Liste der medizinischen Fachgesellschaften gefordert. Ganz generell gefragt, Herr Meyer-Abt, sind wir denn in der Schweiz mehr Patientinnen und Patienten übertherapiert?
Ja, auch von meiner Seite guten Abend miteinander. Das erste Mal, glaube ich, müssen wir dankbar sein, dass wir überhaupt das Angebot haben, das wir in der Medizin haben, dass wir ein grosses Sortiment haben an Therapien. Ein Teil von denen ist wissenschaftlich fundiert und die können wir mit gutem Gewissen einsetzen, wie sie wirksam sind und wir die Risiken kennen. Und ein Teil der Massnahmen, die wir zur Verfügung haben, ist eben die Wirksamkeit nicht nachgewiesen. Es ist tatsächlich so, dass man etwa schätzt, 30-40% der ärztlichen Massnahmen wären nicht unbedingt nötig. Das ist das, was man als Überversorgung bezeichnet. Und das hat verschiedene Gründe. Das ist ganz komplex. Einerseits, weil natürlich auch viele Patienten eigentlich auch eine Therapie verlangen. Schwierig ist, nichts zu machen. Es ist viel schwieriger, nichts zu machen, als etwas zu machen. Das ist menschlich verständlich. Und dann letztlich ist auch das Gesundheitssystem ökonomisch getrieben. Das heisst, es kann Geld verdient werden. Es kostet auch Geld. Und die Anreizsysteme sind so, dass man sie schon unterstützen, dass man eher etwas macht, wo man vielleicht auch nichts müsste machen.
Also 30-40% der Behandlungen, die gar nicht nötig werden. Ich würde das gerne noch verteufeln, die Gründe, die ihr jetzt schon angesprochen habt, die Ursachen von dem. Ich würde gerne aber jetzt auch die Hörerinnen und Hörer daheim, die uns zuhören, in die Sendung einbeziehen. Was habt ihr daheim für Erfahrungen gemacht bei den Ärzten? Haben sich die vielleicht manchmal schon zu schnell etwas verschrieben oder zu schnell zu einer Operation ins Spital geschickt? Oder findet ihr, man muss vor allem einfach auch dankbar für sein, für das, was wir haben, für das System, das wir haben? Und der findet ihr auch das Recht, diese Sachen in Anspruch zu nehmen, die ihr gerne wettet. Eure Meinung, eure Erfahrungen nehmen uns Wunder. Ihr könnt uns ein Mail schicken an studio@srf1.ch oder auch anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222. Kommen wir doch zuerst nochmal auf die Liste zu sprechen, die wir bereits angetönt haben. Also die grösste medizinische Fachgesellschaft der Schweiz, die Schweizerische Gesellschaft für allgemeine innere Medizin, hat so eine Liste veröffentlicht vor gut einer Woche. Und darauf sind 5 Behandlungen, die einem Patienten wenig nützen oder die ihm sogar schaden können. Da sind Sachen drauf, wie zum Beispiel, man hat schon gehört, eben Antibiotika geben bei Erkältungen oder die Lungenröntgen vor einer Operation oder in die Röhre geschickt werden bei Rückenweh. Die gesamte Liste mit den 5 Punkten findet ihr bei uns im Internet, wenn ihr es wollt, nachlesen auf srf1.ch bei der Sendung Forum. Jetzt, Peter Meyer-Abt, eure Akademie hat so Listen gefordert, bereits schon vor 2 Jahren. Die erste Liste ist jetzt draussen. Warum sind jetzt genau diese 5 Punkte dort drauf?
Ja, das ist eine interessante Frage. Vielleicht noch schnell zum Hintergrund. Es ist tatsächlich so, dass die Akademie ein Projekt hat, das nennt sich nachhaltiges Gesundheitssystem, wo wir verschiedene Massnahmen unter die Lupe nehmen, wie können wir unser Gesundheitssystem auch für die Zukunft fit machen, sodass wir nicht jetzt zu viele Ressourcen verbrauchen und auch die zukünftigen Generationen von einem guten Gesundheitssystem profitieren können. Eine von den Forderungen war, wir sollten versuchen, dass jede Fachgesellschaft, also Chirurgen, Mediziner, Pädiater, Kinderärzte, definieren eine Liste oder 5-10 Massnahmen, die sie finden, dass man nicht machen müsste, weil die Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist oder die Nebenwirkungen zu gross sind. Weil das hätte den Vorteil, wenn die Fachgesellschaft und der Arzt das selber macht, dass dann die Diskussion zu Gang kommt von den Fachleuten. Und wenn die Fachleute diskutieren und sagen, ja nein, das ist also jetzt schon nichts und selbst ist klar, das muss man machen, aber auf das können wir verzichten, dann führt das dazu, dass man mit der Zeit halt reduziert und nicht mehr das Maximum macht, sondern vielleicht eher sich im Optimum angliedert.
Also dass Leistungen gestrichen werden und dann nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden.
Moment, jetzt gehen Sie ganz weit. Wir machen zuerst einmal eine Liste, wo diskutiert, welche Massnahmen nicht zwingend notwendig sind. Die Listen sind noch nicht verbindlich, wenn die Fachgesellschaft...
Über das würde ich gerne noch reden, wie wegen der Verbindlichkeit. Zuerst noch mal schnell, eben, die ist jetzt da, ist noch nicht verbindlich, 5 Punkte sind drauf. Warum genau diese 5 Punkte? Sind das die, wo man einen Konsens gefunden hat, die einfach halt doch ein bisschen am wenigsten wehtun oder niemandem gross wehtun?
Ja, das ist richtig. Die 5 Punkte sind evident. Und unter diesen 5 Punkten hat es einige, die man schon lange diskutiert und wo man ja ins Auge sticht und sagt, ja klar, bei einem viralen Infekt ist ein Antibiotikum nicht nötig. Das wirkt ja auch nicht. Die Liste ist aber ausgewählt aus einer grösseren Liste von fast 40 Massnahmen, die man diskutieren kann. Und wichtig ist, dass wir jetzt mal mit 5 Massnahmen angefangen haben, auch wenn, wie Sie sagen, es richtig ist. Die tun eigentlich noch niemandem richtig weh. Aber das Wichtigste ist, dass die Diskussion in Gang kommt. Und wenn die Diskussion weitergeht, kommen dann schon mit der Zeit Massnahmen, wo man dann nicht mehr so sicher ist oder wo vielleicht dann jemandem wehtut. Und der ganz grosse Fortschritt, den wir haben, mit diesen 5 Punkten ist, dass eine Fachgesellschaft jetzt vorausgegangen ist. Und jetzt hoffen wir natürlich und werden auch dafür schauen, dass andere Fachgesellschaften not sind.
Wir haben gesehen, die Listen sind im Moment noch nicht verbindlich. Das sind Empfehlungen. Wie ist das für euch, Herr Junge? Also was heisst jetzt das, die Listen für euch, für euren Alltag als Hausarzt?
Also jetzt für mich persönlich, in meiner alltäglichen Praxis, ist auch nicht überraschend, dass die 5 Punkte auf dieser Liste sind. Das sind Punkte, die ich viel mit meinen Patienten diskutiere. Ich sehe die Liste und die Punkte auf dieser Liste ganz klar als Unterstützung an, auch im gemeinsamen Prozess, wo ich mit dem Patienten gehe, für zu entscheiden, ob jetzt diese oder jene Massnahme eben Sinn macht. Das sind wirklich Alltagssituationen da hier, wo wir müssen wirklich auch ausbehandeln, was ist das richtige Vorgehen. Wenn ich da denke, die Prostata-Empfehlung, also das ist das PSA, der PSA-Wert, wo es darum geht, dass man mit diesem Wert möglicherweise könnte einen Prostatatumor früher erkennen. Das ist nicht einfach, den Leuten zu sagen, was sie Vorteile und was sie Nachteile von dieser Untersuchung.
Das ist eine Vorsorgeuntersuchung, die eben auch auf dieser Liste ist, wo genau. Heisst, man soll es nur machen, wenn man den Patienten wirklich gut über Nutzen und Nebenwirkungen informiert.
Genau. Mhm. Weil der Nutzen, den sehen wir natürlich, wenn es uns selber betrifft. Sprich, man könnte da möglicherweise ein Problem früh genug erkennen, dass man aber, sagen wir, auf 10 Jahre raus 1000 Screenings muss machen, damit man einen kann vermeiden, so einen möglicherweise tödlichen Krebs. Das ist eine Tatsache, die die eine Seite darstellt. Und das andere ist, dass man doch auch viele positive Tests hat, deutlich mehr positive Tests, die glücklicherweise kein Krebs sind, die weitere Abklärungen zur Folge haben, die wieder belastend sind.
Also falsche Resultate im Prinzip?
Nein, die Resultate sind richtig, nur gibt es andere Gründe, die die Erhöhung von dem PSA-Wert letztendlich auch können, zur Folge haben.
Aber dann könnte man doch jetzt so sagen, Frau Zieltner, eben, der PSA-Test ist auch auf dieser Liste, könnte man doch sagen, ja gut, aber wenn es ein Menschenleben rettet, ist doch das gut?
So einfach ist es nicht, weil es ist ja die Leistung, die wir jetzt hier haben, die haben aus meiner Sicht vor allem den Anspruch, dass man Patientinnen und Patienten muss vollumfassend aufklären über eine Behandlung, über die Vorteile, über die Nachteile, dass sie einen mündigen Entscheid fällen kann. Das ist eigentlich der Ansatz und das wollen wir. Und die 5 Methoden oder die 5 Behandlungen, die helfen genau dazu, dass Patientinnen und Patienten mündig entscheiden können. Jetzt zu dem Test. Ich meine, wir haben vorher gehört, es tut niemandem weh. Die Tatsache ist, wir von der Patientenstelle haben ein Merkblatt herausgegeben, das über das aufgeklärt hat, über den PSA-Test, und hat gezeigt, der Nutzen für Patienten ist also eher gering, also wirklich in Frage zu ziehen. Und dann haben wir das Merkblatt herausgegeben und dann haben die Präsidenten von der Fachgesellschaften oder mindestens die Spitzen der Fachgesellschaften einen riesen Aufschrei und haben gesagt, sie sollen ja nicht das Merkblatt abgeben von der Patientenstelle. Also das heisst, schon bei dem eigentlich unumstrittenen Merkblatt ist bereits schon der Aufschrei gekommen.
Und jetzt ist er aber nicht gekommen, oder? Also auch die Urologen haben ja gesagt, die Liste, mit der können wir leben, die Empfehlung, so wie sie drauf ist, ist für uns in Ordnung.
Genau. Also jetzt ist es schon wieder einen Schritt weitergegangen und ich denke, was sehr gut ist an dieser Kampagne oder jetzt an dieser Liste, ist, dass Fachleute, das ist auch etwas, was wir immer gefordert haben, dass Fachleute selber kommen und sagen, diese Leistung hat keinen Nutzen für Patientinnen und Patienten. Und nur noch zum das Beispiel mit dem Antibiotikum. Wir haben ein ganz grosses Problem mit Antibiotika. Wir wissen von Studien, es werden zu viele Antibiotika abgegeben, verschrieben. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich das auf dieser Liste gesehen habe. Also eben die nicht mehr abgeben von Antibiotika. Und darum denke ich, ist das ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Aber es wird nie lange. Und nachher bin ich fertig. Was sicher auch noch ist, ich bin der Ansicht, wir haben ein gutes Gesundheitswesen, wir haben Mängel. Wir brauchen ein Zentrum für Qualität, ein nationales. Wo ich meine, müsste dann auch eben all diese Massnahmen, all das müsste gebündelt werden. Und ganz zum Schluss, was wir von der Patientenstelle ganz sicher nie würden machen, ist in der Rationierung irgendeinen Weg bereiten oder irgend so etwas.
Gut, jetzt haben wir ganz viel gehört von euch, Frau Ziltener, wegen der Rationierung. Herr Meyerabt, wir haben gesagt, die Liste, so wie sie jetzt ist, ist nicht verbindlich. Sollte sie denn mal verbindlich werden? Also machen so Listen nur dann Sinn, wenn sie wirklich auch verbindlich sind?
Ja, ich glaube, da kann die Fachgesellschaft schauen, die Fachgesellschaften, die diese Listen allein schauen können, dass ihre Mitglieder überzeugen, dass sie sich an die Listen halten. Und dann gibt es aber eine nächste Ebene. Und wir haben gerade gehört, etwas von einem Institut für Qualitätssicherung. Es gibt ja jetzt auch in der Schweiz relativ kontrovers diskutierte Gremium, das nennt sich Swiss Medical Board. Das hat sich auch gerade mit dem PSA-Test beschäftigt. Darum haben wir dort mehr Evidenz und mehr sicherer Nachweis, dass eben das PSA nicht wirksam ist. Und wenn
aber
wir jetzt
das Medical Board ist ja auch weitergegangen, oder? Er hat gesagt, das sollte eigentlich nicht mehr kassenpflichtig sein. Also die Liste ist weniger, sage ich jetzt mal, mutig oder geht weniger weit als das Swiss Medical Board, das Expertengremium, eigentlich gegangen
genau. ist. Genau. Und da sehen Sie jetzt, was es jetzt braucht, damit dann so eine vorgeschlagene Massnahme, dass es verbindlich wird, dass man sie einspart oder nicht macht. Es braucht eine zusätzliche Abklärung bezüglich Qualität. Also Qualitätskontrolle oder Qualitätssicherung. Es braucht nochmal ein Gremium, wo dann nachher aus diesen Listen aus die Massnahmen rausnimmt, die sie dann nochmal hart untersucht aufgrund von der wissenschaftlichen Evidenz und dann nachher sagt, nein, das dürfen wir selber nicht mehr machen.
Und da läuft im Moment auch etwas, oder? Haben wir auch gerade können lesen, so ein unabhängiges Qualitätszentrum, wo jetzt das Gesetz in die Vernehmlassung geschickt worden ist, wo aber auch sehr umstritten ist, das Ganze. Jetzt, Herr Junge, was würdet ihr denn sagen, wenn die Liste verbindlich wäre? Also, wenn man jetzt euch als Hausarzt würde sagen, Herr Junge, die und die Massnahmen, die dürft ihr nicht mehr machen. Fändet ihr das gut?
Ja, man muss es schon differenziert anschauen, weil es ist jetzt eine Art eine Negativliste, sage ich mal. Die ist grundsätzlich hilfreich, auch in keiner Art und Weise inhaltlich. Jetzt für mich als praktizierender Hausarzt schwierig oder für mich kontradiktorisch in dem Sinn. Wenn es aber einfach heisst, eine gewisse Freiheit, die der Arzt braucht, die aber auch der Patient braucht, wo eine komplexe Situation zum Beispiel vorliegt, wo man grundsätzlich eben nicht mit einer Liste, sei es eine negativ oder sei es eine positive Liste, kann abdecken. Das muss man sich schon gut überlegen. Weil wir kennen alle die Leitlinien. Es gibt Handlungsleitlinien. Das sind von den Fachgesellschaften, für die Doktor, für die Fachdoktor, aber für die Hausärzte Leitplanken, die vorgegeben sind, wie man soll, Sachen abklären soll, also wie man soll Sachen therapieren soll. Die kann man auch nicht alle einfach eins zu eins befolgen. Das wissen alle, das sind schwierige Geschichten. Wenn man, sagen wir, einen komplexen Patienten mit 5 Krankheiten den Leitlinien entsprechend behandeln will, dann hat der, das gibt dort ganz spannende Untersuchungen, zum Beispiel in Amerika, eine amerikanische Studie, ein Patient, der Chroniker ist, der 5 Diagnosen hat, das ist häufig bei uns, der zum Beispiel Hyperton, also hohen Blutdruck hat, eine Zuckerkrankheit, vielleicht noch eine Arthrose, dann hat er noch eine Knochenarmut, die 5. Krankheit könnte sein, zum Beispiel mit dem Magensproblem. Das hat man untersucht und da hat man gesehen, wenn man nach der Leitlinie geht, dann haben so Leute zum Beispiel 12 Medikamente, die haben sie zu 5 verschiedenen Zeiten, 19 verschiedene Anteile in diesem Sinn. Das ist dann auch schwierig. Da muss man dann wirklich auch schauen, dass man die Individualität und die Komplexität der Situation tut. Abdecken.
Also der Menschenverstand vom so. Arzt, quasi, wo der daran appelliert und lieber nicht verbindlich, sondern lieber mehr als ein Empfehlungscharakter, wenn ich euch richtig verstehe. Aber
mal für verbindlich für einen Teil von Situationen kann man das durchaus erklären. Nur die Mustersituation im Alltag, die ist manchmal mehr die Ausnahme als die Regel. Das muss man wissen.
Frau Ziltener, hat das auch Konsequenz für Patientinnen und Patienten? Es würde heissen, die Leistungen, die auf diesen Listen stehen, wo erwiesen ist oder wo die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass sie eben wenig nützen, wenn ein Patient oder eine Patientin die gleich will, muss er so selber zahlen.
das kann man nicht einfach so regeln. Ich behaupte, oder ich sage jetzt, ein Arzt oder eine Ärztin muss eine Patientin wirklich aufklären. Und wenn sie dann die Patientin, was ja meistens nicht der Fall ist, meistens sind sie nämlich einsichtig, und wenn sie dann die Leistung trotzdem noch will, tut mir leid, aber dann darf es der Arzt einfach nicht machen. Also es ist doch das Berufsethos, es ist der Arzt, wo kommt und sagt, ich mache die Behandlung oder ich mache sie nicht. Und wenn ich ein Antibiotika verschreibe, wo keinen Nutzen hat, wo man weiss, der hat keinen Nutzen, und ich verschreibe es trotzdem, dann halte ich das für einen Fehler. Punkt. So einfach ist das. Aber ich muss vielleicht noch ganz kurz etwas sagen zu dieser Liste der 12 Medikamente. Es gibt auch Listen, die sagen nicht mehr als 5 Medikamente. Oder der Stadtarzt Wettstein, also ehemalige Stadtarzt Wettstein, der hat gesagt, im Maximum 8 Medikamente. Man hat gesagt, wenn jemand so viele verschiedene Krankheiten hat, sollte man nur noch die Hauptdiagnose behandeln. Ich bin nicht Ärztin, aber ich weiss, es werden immer noch viel zu viel, oder ich denke, das wissen wir alle, es werden immer noch viel, viel zu viel Medikamente verschrieben. Mhm.
Und gut, ich würde jetzt gerne heute schnell hier der Herr Junge noch fragen. Noch kurz, und dann würde ich gerne mal zu einer SRF-Hörerin gehen, die schon lange da am Telefon wartet. Herr Junge, also der Arzt muss schlussendlich sagen, die Methode, die ist auf dieser Liste, die mache ich jetzt nicht, Punkt. Und wenn der Patient das will, dann muss er einfach überreden. Ist das so einfach?
Jetzt habe ich die Frage, der Patient muss der Arzt überreden, dass es gleich...
Nein, der Arzt muss quasi, hat ja Frau Zirtner gesagt, dann muss echt der Arzt sagen, wir machen das nicht, Punkt.
Also ich denke, das ist etwas, was im Praxisalltag extrem schwierig umzusetzen wäre. Das muss man absolut sich bewusst sein. Die Leute kommen mit klaren Vorstellungen. Wenn ihr 30, 35 Leute am Tag seht, ist die Zeit ein knappes Gut. Dass wir unsere Leute aufklären, so du nichts probieren, Hand zu Hand haben, und ganz sicher viele von meinen Kollegen, wir tun die Leute aufklären, wir tun die Sachen machen, wo wir dahinter stehen können. Wenn jetzt jemand, das bleibt beim Beispiel vom PSA-Wert, von dem Prostata-Wert, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt das einfach gerne, ich bin bereit, das selber zu zahlen, dann bin ich nicht sicher, ob das richtig ist, dass ich dem vor der Untersuchung stehe. Weil es ist nicht so, dass die Untersuchung a priori zum Teufel ist, in keiner Art und Weise.
Nein, aber so habe ich es auch nicht gemeint.
Oder? Also ich glaube, das ist etwas, wo ich denke, dass das ist nicht der Arzt seine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, dass ich hinter all diesen Abklärungen, Behandlungen, Therapien, die ich verschreibe, dass ich hinter denen stehen kann, dass die möglichst beste Evidenz haben und dass die möglichst optimal im Gespräch mit dem Patienten, beim aufgeklärten Patienten, so vorgenommen werden können.
Ich muss gleich noch schnell etwas anhängen. Es geht mir doch nicht um den Test. Da kann ich Ihnen beipflichten. Es geht mir darum, dass man nicht mit Antibiotika geben, wenn sie wirklich nicht nötig sind. Dass man nicht Röntgenbilder macht, wenn sie es wirklich nicht braucht. Also, nicht weil es auf der Liste sind, die Leistungen oder die Behandlungen, sondern weil es keinen Nutzen für Patientinnen und Patienten haben.
Apropos Röntgen, jetzt kommt Frau Helene Güdel ins Spiel aus dem Kanton Wallis. Grüß dich, Frau Güdel.
Grüß dich, den Namen habe ich vergessen.
Das macht gar nichts holliger. Frau Güdel, Röntgen ist ein Stichwort für euch, gell?
Ja, absolut. Ich habe jetzt zugehört, was da erzählt wird, da könnte mich krank ärgern. Aber gerade in erster Linie, weil es immer heisst, der Patient will und der Patient ist mündig und der Patient ist, weiss Gott was, das stimmt nicht. Das ist der Patient nicht, das ist nur der Arzt. Der Arzt weiss von der Folge, der Arzt weiss, wie es ist. Und wenn der Arzt etwas verschreibt, so soll er sagen, ich würde Ihnen das und das empfehlen. Weil er wirklich dahinter kann stehen. Und nicht, weil er sagt, der Patient will. Das wäre zum Ersten. Aber wegen dem Röntgen haben Sie gekriegt, kennen Sie? Und,
Erzählt uns die Geschichte, die er uns geschrieben
hat. Also die Geschichte wäre folgende, dass ich selber vor 2 Monaten 2 Rippen gebrochen habe und zum Arzt gegangen bin, etwa am 2., 3. Tag auf Druck von meinem Sohn. Der hat mich abgetastet und hat gesagt, ja, du hast 2 Rippen gebrochen, ich spüre das, die bewegen sich. Und dann sagt er, jetzt könnte man ein Röntgen machen. Dann sage ich, ja, wir wissen genau, dass ja doch das nichts nützt, dass man nichts kann machen bei gebrochenen Rippli, lassen wir das. Okay, und ich bin heimgegangen, habe ein Schmerzmittel genommen und warte, bis es vorbei war. Vor 14 Tagen hat mich eine Nachbarin, eine 85-jährige Frau, angerufen und hat gesagt, ich soll sie zum Doktor nehmen. Auch sie ist zum Bus rausgegangen und hat sich Rippli verletzt, oder so, wie sie mir gezeigt hat, wo sie Schmerz hat, genau gleich wie ich. Jetzt ist der Arzt aber nicht da gewesen, das war ihr Hausarzt gewesen. Jetzt habe ich meinen Hausarzt angerufen und der ist auch nicht da gewesen. Jetzt habe ich ihr gesagt, los, komm heim, es nützt dir doch alles nichts, nimm Schmerzmittel, halt dich still und wart. Das haben wir gemacht, jetzt ist ihr Sohn gekommen, hat natürlich Bedenken gehabt, nimmt sie in Notfall ins Spital. Dort wird sie geröntgt und dann heisst es ja, sie hat, man sieht es nicht genau, aber sie hat ein Rippli gebrochen und das ist sehr gefährlich, das kann in die Lunge gehen, die Frau müsse da bleiben, das war am Donnerstag gewesen. Und dann ist sie bis am Montag, hat sie müssen dort bleiben und das ist eine Bergbäuerin, deren ist jemand gegangen mit einem eingesperrten Tier. Aber was ein Arzt sagt, das ist heilig, oder? Am Montag hat man sie nochmal geröntgt und festgestellt, dass sie nicht einmal ein Rippli gebrochen hat, sondern nur mal gequetscht. Und dann hat man ihre Fotos mitgegeben und sie ist heimgegangen, da hat es geheißen, Gang dann noch zur Kontrolle. Nachher ist sie ein paar Tage daheim gewesen, da kommt sie zu mir und sagt, sie hat auf der Seite so einen Knoten. Ich sage, aha, was ist das? Ja, er störe sie. Er ginge so auf und ab und sich beweglich. Sage ich, ja, los, das habe ich auch. Das ist nichts Schlimmes. Ja, sie will doch zum Doktor, sie muss ja doch zur Kontrolle. Jetzt, gut, dann ist sie wieder zum Doktor gefahren. Und sie zeigen die Röntgenbilder vom Spital. Und der Arzt tut sie wieder röntgen. Und schickt sie noch für, wie sagt man, für einen Untersuch ins Spital, für nicht zum
Röntgen. Also ganz eine lange Geschichte, Frau Güdel. Ich glaube, ja, kommen wir noch zum Schluss. Wie ist denn der Schluss? Ja.
Ja, am Schluss ist das alles zusammen wunderbar, oder? Und sie absolut nichts gebraucht hätte da davon.
Gut, merci vielmals für die eindrückliche Geschichte, Frau Güdel. Herr Junge, ihr habt zugelassen, wenn ihr das gehört. Das ist ja noch verrückt eigentlich. Frau Güdel, die sagt, ja gut, nehme ich ein Schmerzmittel, mache kein Röntgen. Und eine Frau, die vielleicht ändert halt doch ein bisschen das lässt, was der Arzt ihr sagt, hat jetzt einen Spitalaufenthalt gehabt, mehrere Röntgen.
Ja, ich glaube, grundsätzlich hat mir die Geschichte, wie sie am Anfang angefangen hat, recht gut gefallen. Weil ich glaube, das ist eigentlich so, wie wir in der Regel in der Hausarztpraxis so vorgeht, oder? Also, wenn jemand umgekehrt ist, man hat den Verdacht aufgrund von der Untersuchung, dass jetzt da wirklich ein Rippli abeinander ist, dann muss man das thematisieren und sagen, schaut, Frau Güdel jetzt in eurem Fall, das könnte abeinander sein und wir können es röntgen. Nur, ich muss euch ehrlich sagen, wenn wir es röntgen, das hat gar keine therapeutische Konsequenz, weil man kann nicht viel mehr machen, als vielleicht eben so einen Rippengurt anlegen, dass das Rippli möglichst gut ruhig gestellt ist, Schmerzmittel geben. Das kann man dann sagen, wenn man untersucht hat, weil es ist tatsächlich so. Es kann sein, dass so ein Rippi die Lungen anstechen. Das hört man allerdings, wenn jemand jetzt keine Atemnot hat in dieser Situation und wenn man beim Ablosen von der Lunge nicht irgendeine Seitendifferenz hört, dann reicht genau das, was man nicht röntgen. Das ist absolut richtig. Und man kann die Augen noch so ein bisschen pragmatisch hinten nachher sagen, schau, Frau Güdel, wenn ihr 2 Wochen Schmerzen hatte, das war nur eine Prellung. Wenn er aber 8 Wochen Schmerzen hatte, war es tatsächlich abeinander. Und das, denke ich, ist ein vernünftiges Vorgehen. Und dann sind halt die anderen Faktoren gekommen, wo vielleicht jemand im Umfeld sich Sorgen gemacht hat. Und dann hat man entsprechend die Notfalluntersuchungen gemacht. Für die Leute im Spital kann ich nicht gut reden. Aber natürlich, es ist eine Tatsache. Leider ist es so, dass tendenziell auch mal Untersuchungen gemacht werden, wo und da gebe ich Frau Ziltner absolut recht, die einfach auch nicht nötig wären. Das kann tatsächlich vorkommen. Das ist ja so.
Was ja für uns als Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, auch sehr interessante Frage ist, ja, wann ist denn überhaupt eine Therapie, eine Behandlung, eine gute Therapie? Herr Peter Meyer, Abter, seid der Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Also, wann ist eine Behandlung eine gute Behandlung? Ich würde ja sagen, eben, wenn wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie etwas nützt. Aber das ist ja eigentlich nicht so häufig der Fall, oder?
Ja, also eine gute Behandlung für den Patienten ist, wenn die Behandlung etwas bringt und der Patient nachher wieder gesund ist.
Aber das weiss der Arzt vorher noch nicht, genau. Oder unter Umständen?
Ich habe eindrücklich gefunden an dem Beispiel von dieser Frau aus dem Wallis, wie sie im Arzt vertraut. Sie sagt ganz klar, der Arzt muss mir sagen, und muss, was zu machen ist, und er muss wissen, was gemacht muss werden. Und nun gibt es unter allen Möglichkeiten, die wir in der Medizin haben, Sehnung, die ganz klar nachgewiesen ist, dass sie wirksam sind und dass das Risiko von Nebenwirkungen klein ist.
Wie viel sind das?
Und das sind schätzungsweise etwa 50%.
Also heute. Die Hälfte?
Etwa die Hälfte von allen Krankheiten und allen Befindlichkeitsstörungen, oder so, die der Arzt behandelt, hat er einen Wirksamkeitsnachweis, dass das, was er macht, wirklich auch wirksam ist.
Und bei der anderen Hälfte ist es Pseudowissen?
Bei der anderen Hälfte ist es Intuition, ist es gesunder Menschenverstand, ist es ja, vielleicht Pseudowissen oder man täuscht sich oder man wissen es halt noch nicht. Und das muss man schon sehen. Wir erwarten sehr viel. Wir haben enorme Fortschritte gemacht. Wenn ich denke, wie man heute einen Herzinfarkt behandelt, im Vergleich zu vor 40 Jahren, das sind Welten. Und entsprechend werden ja Patienten auch gerettet und sterben nicht so häufig. Aber wir müssen uns keine Illusionen machen. Der Mensch ist ein ganz komplexes Gebilde und Biologie ist sehr komplex und wir wissen eben sehr, sehr vieles noch nicht. Und wir müssen Geduld haben, herauszufinden, wie man auch diese Krankheiten noch therapieren kann. Und in diesen Situationen, wo man eben nicht weiss, dass eine Wirksamkeit nachgewiesen ist, muss der Arzt entscheiden, da muss er ein gutes Gefühl haben, mit dem Patienten reden, Psychologie ins Spiel bringen und so weiter, um im Patienten dann halt auch noch zu helfen. Und als Letztes, es gibt immer wieder Situationen für jeden Arzt, das kann wahrscheinlich der Herr Junge bestätigen, wenn er vor einer Situation ist und einfach sagt, jetzt weiss ich nicht, was ich machen muss. Der Patient will etwas, ich weiss nicht, was machen. Und dann hat man ja die Möglichkeit, wir haben das jetzt auch in der Akademie diskutiert, eine experimentelle Therapie, so nennen wir es, also etwas Experimentelles, wo eigentlich nie aufgeschrieben ist, dass es wirksam ist, in keiner Guideline. Und der Arzt versucht dann so etwas und vielleicht wirkt es dann. Vielleicht geht es auch in die Hose. Das sind dann Risikosituationen.
Also in die Hose gehst du bei einem Menschen ja noch, also da geht es dir um Leben und Tod.
Vielleicht ja nicht gerade um den Tod, aber um Nebenwirkungen, um Beschwerden, weil halt alles, was man macht, wo wirksam ist, halt auch unerwünschte Wirkungen hat.
Das Stichwort Nebenwirkung, über das würde ich gerne auch noch reden. Jetzt ist aber am Telefon Susanne Berger von Bern. Grüß dich, Frau Berger.
Grüß euch miteinander.
Ihr seid zufrieden mit eurem Arzt?
Ja. Wisst ihr, ich möchte behaupten, wenn ich das ganze Zeug auslose, wenn ihr einen guten Hausarzt habt, und das habe ich, ich habe einen wunderbaren Hausarzt, der auch noch Homöopathie gelernt hat, und wenn ich je mit etwas zu ihm gehe, dann tut er hören, dann tut er abklären und gibt selten ganz starke Mittel. Er probiert das mit wenig gut zu machen. Und er hat, wenn überhaupt etwas Schlimmes ist, hat er auch die richtigen Spezialärzte. Also ich muss sagen, es kommt auf einen Arzt drauf an. Ein guter Arzt tut euch nie Antibiotika geben, wenn es nicht nötig ist.
Frau Berger, merci vielmals für das Statement. Herzlichen Dank. Euer Hausarzt hat vielleicht zugelassen und freut sich jetzt sicher. Merci, dass ihr da angerufen habt. Also, es kommt auf einen Arzt drauf an, oder? Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber gleich wird das, was der Herr Meyer Abte gesagt, schon noch mal aufnehmen. Also, jede zweite Therapie, die der Arzt macht, ist eigentlich, weiss man eigentlich nicht so genau, ob das etwas bringt oder ob das nichts bringt oder ob es sogar am Schluss noch mehr schadet. Das dünkt mir jetzt als Laie eine verrückte Zahl, oder?
Ich bin auch froh noch über das Statement von Frau Berger. Ich glaube, der wichtigste Hebel, dass jemand gesund werden kann, ist, dass ein optimales Vertrauensverhältnis zwischen dem Arzt und dem Patienten auch da ist. Weil wenn das Vertrauensverhältnis fehlt, dann ist eine Behandlungsstrategie so oder so schwierig. Und ich denke, das Vertrauen zueinander, das hat man, wenn man eben eine langjährige Beziehung haben kann. Und das ist auch eine gute Chance für die Hausärzte in dem Sinn. Ist auch das, was den Beruf spannend macht. Und das ist auch die Basis, dass man die Leute gut kennt und auch genau weiss, dass man bei der einen Patientin möglicherweise eher ein bisschen so muss vorgehen und bei jemand anderem vielleicht so. Und wenn ich jetzt sage, es gibt manchmal zwei Wege, wie man muss vorgehen muss, das bestätigt schon das, was der Herr Meyer-Abt gut in Zahlen hat können liefern konnte. Wenn ich zum Beispiel eine Warze behandle, dann gibt es nicht die Behandlung, die nützt. Ich habe 30 verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht sind es 25 Möglichkeiten. Aber die gibt es ja eben, weil es nicht diejenige gibt, die immer und in allen Fällen hilft. Und es gibt x andere Beispiele, wo mehrere Wege letztendlich zum Erfolg führen. Und das sind in der Regel auch die Situationen, wo es nicht recht klar ist, was ist dann wirklich die beste Methode.
Stichwort Nebenwirkungen noch, Herr Meyer-Abt. ist man dann vielleicht auch zu wenig oder hat man die auch ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren? Dass man sich immer nur auf das hat konzentriert, was etwas bewirkt, aber nicht auf die Nebenwirkungen, die unerwünschten Wirkungen, so muss ich sagen.
Ja, das ist so. Ich bin ja eigentlich klinischer Pharmakologe. Das ist auf Deutsch gesagt ein Spezialist in der inneren Medizin, der sich mit Wirksamkeit und eben Unwirksamkeit von Medikamenten beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, aber es ist auch verständlich, wenn man ein neues Medikament entwickelt, eine neue Therapie, dann entwickelt man es im Hinblick auf eine therapeutische Wirksamkeit. Und es ist halt so, was wirksam ist, ist meistens nicht nur dort, wo man es gerne hätte, sondern es hat dann noch andere Wirkungen und das sind dann eben die unerwünschten Nebenwirkungen. Und in der Medizin werden die unerwünschten Nebenwirkungen chronisch unterschätzt. Nehmen wir nochmals das PSA. Sie haben vorher gesagt,
also die Vorsorgeuntersuchung, der Test für Prostata.
Bei Prostata-C, ja. Sie haben gesagt, ein Todesfall verhindern, das ist doch toll. Jawohl, das ist toll. Aber Sie haben nicht gesagt, wie viele falsch positive Diagnosen gemacht werden, bei denen dann eine Operation durchgeführt wird, obwohl es nicht nötig wäre und Sie eigentlich kein Karzinom haben. Und jetzt können Sie selber für sich abschätzen, ein Leben, das Sie retten, 20, wo falsch ist, ich sage jetzt einfach 20, aber ein Mehrfaches davon, wo eine falsche Behandlung kriegen. Und wenn Sie das jetzt abwägen, ist schwierig. Aber solange Sie noch ein Leben retten, haben Sie wenigstens noch Wirksamkeit. Aber es gibt auch medizinische Massnahmen, die haben nicht einmal so einen Effekt, aber haben nur fast Nebenwirkungen.
Ich würde gerne noch etwas präzisieren. Es ist alles richtig, natürlich, was ihr sagt, und man muss das immer abwägen. Einfach nur, dass nicht der falsche Eindruck entsteht, dass vielleicht 40 eben operiert werden, die kein Karzinom haben. Die haben zum Teil sehr wohl ein Karzinom oder eben einen Krebs. Aber ein Krebs im Prostatabereich, der Jahrzehnte dauert, bis er wirklich Probleme machen würde. Die haben einen Krebs, den man nicht hätte müssen operieren, weil Probleme gar nicht wären entstanden, solange der Mensch gelebt hätte in diesem Sinn. Aber sicher auch ein paar, die gar nicht einen hätten. Das schon.
Also die Nebenwirkungen, die in der Medizin eigentlich ein bisschen außer Acht gelassen worden sind. Frau Ziltner, ihr vertretet Patientinnen und Patienten. Vertreten. Haben auch die gar keine Möglichkeiten, eben jetzt an die Nebenwirkungen zu kommen? Sind die Studien, die es vielleicht würde geben, gar nicht öffentlich?
Das ist sicher ein Punkt, aber ich will gleich noch mal zurück auf das, was Sie vorher gesagt haben, auf das absolut Zentrale, und das ist das Vertrauensverhältnis zwischen der Ärztin und der Patientin. Ich glaube, wenn das da ist und jetzt kommt eine Ärztin und informiert umfassend auch über die Nebenwirkungen, wo ein Medikament, eine Behandlung, was immer hat, und sie mit einbezieht, mit ihrem Umfeld, mit ihren Ressourcen, mit ihren Möglichkeiten, und dann eben eine Behandlung festlegt, dann würde ich jetzt mal sagen oder behaupten oder mich auf die Erfahrung stützen, dass wenn dann so eine Nebenwirkung eben tatsächlich eintritt, macht sie dem Arzt gar keinen Vorwurf. Oder? Weil sie ist ja vorher wirklich aufgeklärt worden. Sie hat können mitbestimmen oder hat können sagen, welches Risiko, das sie für sich kann und will eingehen. Und ich glaube, das ist absolut zentral. Und das andere ist ganz klar, wir müssen viel mehr Transparenz herbringen über Behandlungen, über Studien auch, Studienresultate, auch über Nebenwirkungen, über zum Beispiel eben gerade Medikation bei betagten Menschen. Über das alles, glaube ich, dort müssen wir wirklich daran arbeiten.
Also es braucht mehr Daten eigentlich?
Ja, mehr Daten, mehr auch verbindliche Aussagen natürlich dann auch. Und immer als Basis aus meiner Sicht, dass eine Patientin oder ein Patient einen mündigen Entscheid fällen kann. Und manchmal, und das denke ich, ist in der Hausarztpraxis tatsächlich oft der Fall, dass man fast nicht mehr weiss, was machen. Und wenn dann eben eine Ärztin der Patientin sagt, da bin ich jetzt auch, ja, ein bisschen, stand ich ein bisschen an, man könnte mal das probieren oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass das für sie noch etwas wäre, dann behaupte ich, trägt das Patientin mit. Und dann kommt es gut raus, auch dann, wenn nicht einmal ein Nutzen ist.
Aber trägt es der Patient auch mit oder die Patientin, wenn der Arzt sagt, wir machen jetzt einfach mal nichts?
Ja, wenn er es erklärt, natürlich schon. Also wenn,
seid ihr sicher?
Ja, natürlich. Das hat man ja da gesehen bei der Frau Güttinger. Hat sie
Güdel.
Güdel. Mhm. Frau Güdel hat es ja gesagt. Sie ist in der Praxis, er hat abgetastet, hat gesagt, Rippe gebrochen, muss man aus meiner Sicht nichts machen. Es ist jetzt ein bisschen salopp. Ein Schmerzmittel. Und dann ist sie heim.
Gibt es auch andere, Herr Junge?
Es gibt sicher auch die anderen. Ich möchte einfach noch ergänzen, so ein bisschen zu diesem ganzen Punkt. Ich kann das alles auch unterstützen, was ihr sagt. Zeit ist ein Thema, oder? Und wir haben über Anreize geredet. Und für mich ist klar, wenn wir über Anreize reden, sind die Anreize immer jetzt ein bisschen auch negativ daherkommen. Und natürlich, es kann schon sein, dass Anreize da sind, gewisse Sachen machen.
Also das heisst, der Arzt verdient mehr, wenn er etwas macht, als wenn er nichts macht?
Der Anreiz, dass man Zeit optimal einsetzt, dass man Zeit, die ein Gespräch einfach braucht, für dass wir über all die komplexen Sachen, die wir jetzt hier diskutiert haben, können verständlich unsere Patienten aufklären. Das ist schwierig in einem Betrieb, wo der natürlich Notfälle hat, wo der vielleicht mal 30 Leute sieht am Tag, wo eben Zeit eigentlich der Faktor ist in der Medizin, der am schlechtesten honoriert ist.
Aber Entschuldigung, dann müssen Sie sich einfach dafür einsetzen als Berufsstand, dann müssen Sie sich dafür einsetzen und aufzeigen, was ein Gespräch in der Arztpraxis bedeutet. Es gibt Studien, die zeigen, dass das elementar ist, dass nachher eine Behandlung auch einen Erfolg bringt.
Das ist auch passiert, oder? Also ich glaube, da hat man erste Schritte einleiten können. Vielleicht haben die Hörerinnen noch mitbekommen, mit einem Masterplan, wo wir wirklich auch die Tarifierung der Hausärzte angeschaut haben. Es gibt eine Revision vom Ärztetarif im Moment. Das geht noch ein Moment, bis der wirklich draussen ist. Aber dort gibt es ein spezielles Kapitel, das nur für der Grundversorgung gewidmet ist. Und dort ist natürlich das Thema Zeit ein grosses Thema.
Gut, aber da könnten wir uns einigen, dass man nicht mehr kommt und sagt, Patientinnen und Patienten haben es halt einfach wollen. Das wäre ein erster Schritt.
Das, denke ich, ist sicher nie das Argument, dass man möglicherweise gefährliche oder unnütze Untersuchungen machen unter dem Deckmantel der Patient hat. Weil, da gebe ich euch recht, weil das ist nicht das Argument, das ich mir als Arzt rechtfertigen kann, wenn etwas passiert. Ich muss ja alles letztendlich können A, dokumentieren und B, rechtfertigen. Und wenn mein einziges Rechtfertigungsargument ist, der Patient hat es wollen, dann bin ich wahrscheinlich nicht wirklich ein guter Arzt und sehe auch alt aus in dieser Situation.
Herr Meyerabt.
Ja, Herr Junge, völlig einverstanden. Wir sind schamper froh, dass jetzt das zustande gekommen ist für die ambulante Medizin, für die Hausarztmedizin. Aber im Spital haben wir jetzt DRG eingeführt, der ökonomische Druck ist gewachsen. Und jetzt haben die Ärzte im Spital dann keine Zeit oder zu wenig Zeit, um mit den Patienten zu reden. Es ist tatsächlich so. Die Ärzte müssen Zeit haben, um mit den Patienten zu reden. Und das kostet Zeit. Und Zeit ist Geld. Und wenn es zu viel Zeit kostet, dann kostet es zu viel Geld. Und dann kann es nicht mehr gemacht werden, im Spital auch, wie es eben nicht mehr rendiert. Und das ist jammer schade, aber die Entwicklung müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Sonst geht es auf Kosten der Patienten.
Ich begrüße bei uns in der Sendung Heidi Grieder, die auch schon lange wartet aus dem Kanton Basel-Land. Grüß euch, Frau Grieder.
Grüß Sie miteinander.
Frau Grieder, was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Also ich habe jetzt eigentlich eine gegenteilige Erfahrung gemacht. Auch immer wieder, nicht nur einmal. Wir gehen nicht wirklich gleich zum Doktor. Also, wenn ich sage, mir ist das mein Mann und ich, wir gehen wirklich erst, wenn es brennt. Und wir haben immer wieder, oder machen immer wieder die Erfahrung, dass wir einfach nicht ernst genommen werden. Und nicht das bekommen, was wir eigentlich im Grunde genommen brauchen. Obwohl wir sagen, es ist so und so, und es ist schlimm. Oder wir sollten zu einem Spezialist zum Beispiel, wir haben ein Hausarztmodell. Und das klappt eigentlich selten bei uns. Und ich habe gelernt, mit Schmerzen leben und mein Mann auch. Und wir nehmen wirklich nur etwas, wenn wir es brauchen, oder? Und,
also Frau Grieder, wenn ich richtig verstehe, ihr macht gegenteilige Erfahrungen. Ihr wolltet eigentlich gerne mehr. Ihr wolltet gerne mehr und überkommt das nicht.
Also wenn wir zum Arzt gehen, dass wir nicht ernst genommen werden. Und ich bin also schon zwei oder dreimal sehr enttäuscht gsi auch von den Ärzten, vor allem auch von einem Spezialisten, der mir gesagt hat, ja, es gibt eben wehleidige Leute und deren, die mehr mögen verleiden. Und ich kann ihnen sagen, ich und auch mein Mann, wir mögen sehr viel verleiden an Schmerzen. Und ich habe gelernt, mit meinen Schmerzen umzugehen, nachdem ich vor anderthalb Jahren endlich einen guten Rheumatolog gefunden, also zu einem gekommen bin, wo mir helfen konnte gegen meine Schmerzen, oder? Und ich habe für mich selber jetzt meine Schmerzen eingestuft. Es tut mir weh.
Ja.
Ich spüre es, es tut mir ja drei Schmerzen. Und ich nehme einfach nichts bis in Schmerzen. Und ich kann leben, bis einfach wieder so weit ist.
Gut, ich würde es gerne aufnehmen, was ihr sagt, Frau Grieder. Und zwar gerne eine junge Frage. Ist ja noch verrückt, oder? Also, ist es schwierig, oder? Jetzt oder auch die Rundung gefragt. Es ist schwierig, dass man es eben dann wirklich halt auch recht machen kann, oder? Man spürt es dann so. Es gibt halt eben durchaus auch Patientinnen, die dann finden, ja gut, ich will jetzt einfach wirklich zum Spezialisten. Ich weiss, was ich habe, ich kenne meinen Körper. Ich will jetzt nicht noch zuerst zum Hausarzt, das soll jetzt mehr weiterleiten, oder?
Durchaus. Dort kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Ich glaube, gerade wenn komplexe Krankheiten vorliegen oder eben komplexe Schmerzproblematik, ich glaube, es ist wichtig, dass dort die Spezialisten, die es gibt, durchaus selbstverständlich sollen eingebunden werden. Und mein Votum geht dahingehend, dass aber wichtig ist, dass alles über eine Fallführung läuft, über eine Hand, und dass der Hausarzt in dem Sinne auch koordiniert und schaut, was hat der Spezialist A gemacht, macht jetzt der Spezialist B wirklich Sinn in diesem Kontext, das schicken wir ihn gerne, tut das natürlich auch mit den Leuten besprechen, und dass dann auch die Rückmeldungen der Spezialisten auch an einer Person, nämlich optimalerweise, ich rede natürlich für die Hausärzte, bin aber überzeugt, dass eine hausarztbasierte Betreuung die beste Betreuung ist, die man kann haben, aber man muss die Spezialisten einbinden und man muss koordinieren, man muss vernetzen. Das ist extrem wichtig.
Jetzt, Frau Zildner von der Direktion von der Schweizer Patientenstelle vom Dachverband, Präsidentin. Die sagen ja eben nicht zu viel machen, ein gutes Verhältnis mit den Patienten und mit den Patienten. Ihr begrüsst die Liste, die es gibt. Und jetzt ist es ja gleich auch so, gerade bei den Mammografien zum Beispiel, wo man herausgefunden hat oder wo gesagt worden ist, ja, die Screenings, die bringen eigentlich gar nicht viel. Ist es nachher eine Krebshilfe gewesen, wo er gesagt hat, ja, aber halt, die Screenings, die bringen gleich etwas. Also da ist es ja gleich auch manchmal so, dass auch Organisationen, die Patientinnen und Patienten vertreten, den Finger aufheben und auf das Bremspedal drücken, wenn es in Ihrem Gärtchen passiert, oder?
Also Mammographie-Screening als Beispiel, da haben wir uns schon sehr lange sehr kritisch dazu geäussert. Wir haben das Merkblatt herausgegeben, zusammen mit dem SKS, also mit dem Konsumentenschutz. Und auch da ist es unserem Merkblatt einfach wieder darum gegangen, dass man eine Frau aufklärt, wann macht eine Mammographie Sinn, wann macht sie keinen Sinn, welche Aussagen kann sie machen, welche kann sie aber auch nicht machen. Und die Beispiele, die ich bringe, die stützen sich immer auf Fälle, ja, für so ein Schlusszeichen, die an der Patientenstelle passieren, oder? Und wenn man zum Beispiel ein Mammographie-Screening macht, man sieht nichts, ist alles toll, ein halbes Jahr später ist passiert, hat eine Frau beim Abtasten Brustkrebs gefunden. Dann hat der Arzt zu ihr gesagt, ja, wissen Sie, bei Ihnen sieht man das in der Mammographie halt nicht, weil Sie Hormone nehmen.
Also, ich möchte aber mehr noch darauf eingehen, oder, dass man mit diesen Listen jetzt so, dass es halt häufig vielleicht auch so ist, oder allgemein noch im Gesundheitswesen, ja, die anderen sollen, oder? Die anderen sollen. Und wenn es jetzt das eigene Gebiet betrifft, eben jetzt zum Beispiel bei diesen Mammographien, wo eine Krebshilfe ja gesagt hat, ja gut, aber die Zahlen kann man dann auch anders interpretieren. Wird schwierig.
Ja, das ist ja auch dort unsere Kritik gewesen. Und ich glaube einfach, es braucht dann wirklich einfach auch unabhängige Stellen. Unabhängige, Stellen, die eben so Entscheidungsunterstützungen rausgeben. Oder jetzt um den Einzelfall von vorher zurückzukommen. Ich meine, da wäre es jetzt einfach auch wieder wichtig, dass man würde ihr zum Beispiel sagen, sie kann sich an eine Ombudsstelle wenden, wenn sie das Gefühl hat, ihren Arzt tut sie aus irgendwelchen Gründen nicht weiterweisen. Die Ombudsstelle mal anfragen, Zweitmeinung oder zu unserer Patientenstelle, manchmal kann man mit einem Gespräch etwas machen. Dass man einfach schaut, wie kann man eine betroffene Patientin oder Patient aus dieser Situation herauslösen und einen Lösungsweg gehen, der vielleicht halt zum Beispiel zu einer Spezialistin einmal überwiesen werden, vielleicht einmal eine Schmerzärztin, oder dass man einfach so schaut im Einzelfall. Aber tatsächlich ist es so, wenn man will, Entscheidungshilfe bieten will, kann sie das nur, wenn sie wirklich unabhängig ist, wenn kein wirtschaftliches, kein Interesse dahinter steht.
Herr Meyer-Abt, der hat vorhin die Zahl in die Runde geworfen mit diesen 50%. Die ist sicher für jemanden, der uns zuhört, auch immer noch so ein bisschen im Kopf. Wir haben gehört, man sollte mehr Daten sammeln. Also man müsste auch mehr wissen, was die Therapien eigentlich bewirken. Jetzt werden ja Daten überall eigentlich gesammelt. Daten gelten als Gold wert. Ausser, hat man so ein bisschen das Gefühl, in der Medizin. Oder? Dort heisst es schnell, oder vielleicht auch zu Recht, Achtung, Datenschutz. Die sagen, nein, man müsste mehr Daten sammeln, damit man die Zahl von 50% könnte vielleicht aufentun, dass man dann vielleicht bei 70% weiss, was es wirklich bewirkt.
Also Daten sammeln, man kann ja Daten sammeln und Daten sammeln. Damit wir vorwärts kommen, über die 50%, braucht es einmal gute Forschung. Es braucht neue Erkenntnisse. Es braucht neue Entwicklungen in der Medizin. In die gehen wir jetzt ein, die individualisierte Medizin. Mit all den neuen Technologien, die wir jetzt haben, wird es sicher, es braucht einfach ein Zeitchen. Es wird einen Innovationsschub geben in Zukunft. Der uns wird weiterbringen, vor allem, glaube ich, in der Krebsforschung. Aber wir dürfen nicht ungeduldig sein. Wir wollen es immer schon morgen. Es braucht halt seine Zeit. Und wir müssen Geduld haben, zu warten. Dann brauchen wir gute Gesundheitsdaten. Wir brauchen Daten, um zu schauen, um zu wissen, was wir machen. Und die gibt es. Es gibt überall. Ich meine, die Spitäler sammeln Daten und so weiter. Nur fehlt es an der Transparenz, an der Datenqualität. Die einen sind gut, die anderen sind nicht gut. Die einen werden offengelegt, die anderen werden nicht offengelegt. Und da braucht es einfach eine konsequente Harmonisierung und Politik. Zum Beispiel, gehen wir zurück auf Mammographie. Man kann jetzt bei dem Mammographie-Screening diskutieren. Man hat Zahlen, kennt man. Auch hier wird erstaunlich viel von der Wirksamkeit geredet, die relativ klein ist, aber von den Nebenwirkungen und den Nebeneffekten, die werden selten erwähnt. Aber haben wir systematische Mammographie-Screening in der Schweiz eingeführt? Ja, warum tut man jetzt das nicht begleiten mit einer Datensammlung, um zu schauen, was machen wir? Erreichen wir etwas? Erreichen wir das, was wir erwarten?
Warum nicht?
Oder erreichen wir es nicht? Das ist eine gute Frage. Ich weiss das auch nicht. Das weiss ich jetzt auch nicht, warum man nicht, wenn man so Massnahmen einführt, dass man nicht gleichzeitig eine Qualitätskontrolle macht, um herauszufinden, erreichen wir das Ziel oder nicht. Und das muss in Zukunft kommen. Und darum ist das so wichtig. Ich weiss jetzt nicht, ob es ein Nationalqualitätssicherungsinstitut braucht oder eine andere Institution, wie die genau, das müssen andere Leute entscheiden. Aber es braucht so etwas, damit wir kontrollieren und Daten bekommen, und zum Entscheiden, machen wir etwas Gutes, machen wir etwas Falsches.
Gut, zu den Daten muss ich vielleicht auch noch sagen, dass Datenschützer jetzt sicher hier den Finger aufheben und würden sagen, Achtung, so Daten sind natürlich auch heikel. Es gibt Arbeitgeber, die sich sicher brennend für die Gesundheitsdaten würden interessieren oder zum Teil auch Krankenkassen etc. Aber mit dem Blick auf die Uhr können wir die Diskussion jetzt hier leider nicht mehr weiterführen. Ich würde gerne zum Schluss noch wissen von euch, vom Hausarzt Marc Junge, eben, das Ziel ist ja, dass jetzt auch die anderen Fachgesellschaften so Listen werden rausgeben, mit den Punkten drauf, mit Massnahmen, die wenig nützen, dass das eben auch eine Hilfe ist für die Ärzte, aber auch für die Patientinnen und Patienten. Wird unser Gesundheitswesen, wenn jetzt alle die Listen da sind, wird es besser?
Ich glaube, je mehr Evidenz, also je mehr wirksam, also je mehr Methoden, die wir wissen, die sind jetzt wirklich unzweifelhaft wirksam oder die sind jetzt wirklich möglicherweise einfach auch schädlich. Das gibt einen Wissenszuwachs. Ich glaube, die Listen, die sind auch immer eine Chance, dass man die kann nehmen, dass man die kann reflektieren, vielleicht auch im Kreis von Qualitätszirkeln kann reflektieren. Das ist das Instrument, das der Hausarzt hilft, für ihre Qualität auch ein bisschen zu überprüfen. Ich glaube, das kann die Medizin weiterbringen.
Frau Ziltener, was habt ihr das Gefühl, wenn die Listen alle nachher da sind, die Methoden drauf sind, wird das Gesundheitswesen effizienter? Also geht es eigentlich auch darum, zu sparen?
Nein, bei mir steht jetzt wirklich nicht Sparen im Vordergrund. Wenn schon, würde ich Geld umverteilen. Und ich meinte, über Qualität und Qualitätssicherung könnten wir sehr viel Geld umverteilen. Und nochmal, ich meinte auch, wie es der Herr Peter Meyerabt vorher auch gesagt hat, wir müssen nachher auch die Qualität von diesen Massnahmen, die wir treffen, auch überprüfen und dann im Qualitätszentrum, im nationalen Qualitätszentrum, alles unter einem Dach sichern, für die ganze Schweiz verbindlich.
Das ist ja euer Bundesrat, der das vorgeschlagen hat, oder? Der Alain Berset, der die gleiche Partei hat wie ihr, die Bürgerlichen sind da ein bisschen anderer Meinung.
Unser oder nicht?
Meyerabt, von euch auch noch ein Schlusswort. Was glaubt ihr mit diesen Listen? Kurz, wird es besser?
Es wird ganz sicher spannender. Und für mich ist das eine ganz spannende Zukunft. Die Diskussionen werden lebhafter, die Diskussionen werden transparenter, die Diskussionen werden kritischer. Und das führt doch dann sicher auch zu einer Qualitätsverbesserung. Und ich finde, das alleine ist einfach spannend für die Zukunft.
Und wenn ihr daheim noch mal in Ruhe schauen wollt, welche Punkte jetzt genau auf dieser schwarzen Liste drauf sind, dann könnt ihr das machen auf unserer Internetseite srf1.ch. Haben wir euch bei der Sendung Forum, einen Link dazu drauf, da srf1.ch. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr bei uns in der Sendung wart. Merci vielmals.
Das war die Sendung Forum. Zu Gast bei Simon Huliger sind Erika Zieltener. Sie ist Präsidentin vom Dachverband der Schweizerischen Patientenstelle, dann der Marc Junge. Er ist Hausarzt und Mitglied der Geschäftsleitung vom Hausarzt Ärztenetz Sanacare und der Peter Meyer-Abt. Er ist Präsident der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften. Und die Sendung können Sie nachher hören oder abladen bei uns im Internet srf1.ch.
SRF 1 Forum. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.